Voetballerij.
Herzlich willkommen zu Keep Talking und der letzten Ausgabe in diesem Jahr mit mir, Moritz Heist, und auch mit Kai Beuchling. Hallo.
Moin.
Hast du denn Weihnachten gut überstanden? Du sitzt jetzt wohlgenährt, völlig entspannt, ausgeruht und voller Vorfreude schaust du jetzt dem Jahresende entgegen.
Sozusagen. Ich bin fett gefressen, überlege mir schon, wie ich das wieder runterbekomme. Und guck mal, was jetzt noch so geht.
Gut, ja, ist jetzt ja auch nicht mehr so lang, aber wir haben uns natürlich trotzdem zusammengefunden, um über die Nachwirkungen von Weihnachten zu sprechen, nämlich das Spiel vom Heiligen Abend der Panthers gegen die Packers. Ein Spiel, was doch leider kein Weihnachtswunder war, aber es war alles dabei. Von Punkten bis Flaggen bis Touchdowns war ein Spiel für alles, oder?
Touchdowns sogar.
Touchdowns, viele Touchdowns, ja. Mhm. Wie hat dir das Spiel denn Spaß gemacht? Also ich muss dann an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen Kritik in Richtung NFL werfen. Also für die Europäer ist das einfach nichts, wenn ihr am Heiligabend da irgendwie Football spielt. Und 19 Uhr ist ja sowieso, also zumindest bei den Leuten, die Weihnachten feiern oder eben Heiligabend feiern, nicht sehr kompatibel mit dem Programm 19 Uhr. Und auch wenn man dann spät nach Hause kommt und ordentlich viel gegessen hat und vielleicht auch das eine oder andere Gläschen getrunken hat, macht das natürlich dann auch, ist das schwer, so einem Spiel zu folgen, wenn man sich das im Real Life reinballert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, total. Es ist natürlich mit Familie und mit Kindern musst du warten, bis alle im Bett sind, alle schlafen und dann das Real Life dir anschauen. Ich habe das noch relativ zeitnah, sag ich mal, hinbekommen. Hab daraus dann aber letztendlich fast diese 40-Minuten-Version gemacht, weil ich einfach irgendwie echt kaputt und müde war auch schon und eigentlich mich lieber ins Bett gelegt hätte und dann immer diese 30 Sekunden vorgeskippt habe, die ziemlich genau immer von Spielzug zu Spielzug gepasst haben. Das macht keinen Spaß, weil dir dann natürlich sehr viele Emotionen in diesem Spiel verloren gehen. Das mag ich nicht so besonders gerne, deswegen war ich da jetzt auch nicht so super heiß. Ich muss, glaube ich, sowieso erstmal lernen, wieder Spiele richtig zu gucken und mich darüber zu freuen, weil ich sowieso immer davon ausgehe, dass das sowieso hier gründlich in die Grütze geht. Und das ist es ja nun in dieser Woche nicht so gewesen. Es sind jetzt 2 Jahre hintereinander, ne? Letztes Jahr war der 25. der Sonntag und dann haben sie doch den gesamten Spieltag auf den 24., also auf den Samstag gelegt.
Genau, ja, und da war ja dann das Spiel gegen die Lions, ne, was ja auch noch ein sehr tolles Spiel war mit den ganzen Rekorden und ja auch gewonnen dann letztendlich. Da konnte ich es ja auch schaffen, das wirklich spoilerfrei zu gucken. Ich habe mich leider, also dir ging es vor ein paar Wochen ja, glaube ich, so, ne? Das,
ja.
Und so ging es mir jetzt leider eben letzten Sonntag auch. Also, ja, wahrscheinlich hätte ich dann an der Stelle auch einfach sagen können, okay, dann ist es egal, dann guckt ihr jetzt halt die Highlights an und geh ins Bett. Aber ich wurde zuerst von meiner Game Pass App irgendwie gespoilt, weil ich einfach nur auf dieses Spiel geklickt habe und auf die Frage eben von der App gewartet habe, ja, und jetzt live oder from beginning? Und diese Frage kam einfach nicht und ich war einfach mitten im Spiel und dann, naja, also ich meine, der Punktestand ist ja jetzt dann auch eher prominent platziert an der Stelle und ich glaube, da stand es dann schon, ja, das war schon recht spät, ich glaube, da stand es schon 33-30, also das muss schon recht am Ende gewesen sein. Und dann natürlich auch wenige Minuten später dann eine Benachrichtigung auf meine Smartwatch, wo das dann draufsteht. Normalerweise bin ich da völlig, wie sagt man, resistent, weil ich dann genau weiß, hey, du guckst um diese Uhrzeit, guckst du nicht auf solche Nachrichten oder machst sie aus oder irgend sowas. Aber da denkst du ja dann meistens auch nicht dran. Vor allem, weil ich diese Saison kaum Spiele im Real Life gesehen habe. Manchmal ist man da ja eher so drin, ne, und hat da eine andere Routine mit und du weißt, ey, wenn ich jetzt nicht gespoilert werden will, dann muss ich hier Maßnahmen ergreifen, damit das nicht passiert. Ja, und dann war das ein bisschen doof. Und dann habe ich auch dann alles in der Werbung vorgeskippt. Und ach ja, interessiert mich jetzt der Packers Drive? Ja, nee, jetzt irgendwie auch nicht so. Und dann ein Freund schrieb noch, hier, Riesen-Touchdown. Ach nee, zurückgenommen, scheiße. Ja, okay, ist okay. Deswegen habe ich es dann auch gestern nochmal angeschaut, allerdings auch in der 40-Minuten-Version. Es kommt aber nicht dran. Also ich habe jetzt gerade vorhin auch dann mit Vorbereitung auf die Sendung mir das vierte Viertel nochmal angeguckt, aber halt komplett. Und das macht einfach einen wesentlichen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Wird letztendlich leider gegen die Jaguars nicht viel anders sein.
Ja.
Beziehungsweise da werde ich es wahrscheinlich dann am nächsten Tag irgendwie nochmal nachgucken müssen oder so. Da möchte ich nicht warten, bis die Kinder im Bett sind, weil die dürfen so lange wach bleiben, wie sie wollen. Und um 2 Uhr am nächsten Morgen gucke ich mir nicht nochmal ein komplettes Spiel
an. Bleiben die Kinder so lange wach?
Glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden vorher umfallen, aber ich kenne meine Tochter, die ist sehr ehrgeizig, was sowas angeht. Mein Sohn, glaube ich, der wird einfach irgendwann sagen, hier, ich bin müde, dann kommt er mit seinem Schlafanzug an. Aber meine Tochter wird sehr wahrscheinlich durchhalten, bis wir sagen, und jetzt geht's ins Bett. Das Problem dabei, jetzt hier nur ganz kurz Daddy Talk, das Problem dabei, wer glaubt, dass sie dann am nächsten Tag länger schläft, hat sich aber mal sowas von geschnitten.
Da ist dann vor allem die Stimmung dann auch nicht so prickelnd wahrscheinlich.
Nee, ganz nicht.
Ja, wir gehen es auf jeden Fall trotzdem natürlich nochmal durch. 30-33, super, ja, in dem Sinne aus Panthers Perspektive kann man natürlich sagen, ein High-Scoring-Game, vor allem ein High-Touchdown-Game, das hatten wir diese Saison ja auch noch nicht so, ja, leider verloren, viele, also ich habe mir noch aufgeschrieben, trotzdem, viele Career-Highs für viele Spieler tatsächlich. Liegt natürlich dann auch gerade bei den ganzen jungen Spielern da dran. Natürlich auch großartige Vorstellung von Bryce Young. Wie war denn so deine Laune nach dem Spiel? Ich meine, du wurdest jetzt nicht gespoilt, aber was natürlich immer im Nebensatz fällt, sind natürlich so 2, 3 Schiedsrichterentscheidungen bei dem Spiel. Da kommen wir dann auch nachher im Detail nochmal drauf. Wobei ich das ja ganz gut finde, so wie wir das handhaben, nämlich, dass sie sagen, okay, don't blame the refs on losses. Stimmt stellenweise auch, weil ich meine, das ist ja, manchmal ist es so, manchmal ist es halt so. In dem Fall war es, ja, waren blöde Sachen dabei, aber mein Gott, ich denke immer, es gab dann trotzdem andere Sachen wie Extrapunkte nicht getroffen oder ein mieses Clock-Management, warum man so ein Spiel dann halt auch irgendwie verliert.
Genau, also drüber sprechen muss man natürlich irgendwie, was da passiert ist mit den Refs, ganz klar. Aber nicht die Refs haben das Spiel verloren, sondern letztendlich die Panthers. Aber man muss dazu sagen, meine Laune nach dem Spiel war ziemlich gut, weil man hat endlich gesehen, wozu Bryce Young in der Lage ist. Das war am Anfang, also gerade im ersten Viertel, noch so ein bisschen von Angst geprägt, aber das hatte mehr mit der O-Line zu tun. Und hat mir dann aber im Endeffekt halt sehr gut gefallen. Und für uns geht's jetzt primär eigentlich um nicht so wahnsinnig viel. Also es ist jetzt nicht super traurig, dass wir das Spiel verloren haben. Ich glaube, es wäre für die fürs Selbstbewusstsein von gerade von Bryce Young vielleicht nochmal die Kirsche oben drauf gewesen, wenn das Spiel geworden wäre. Aber es ist total in Ordnung, das Spiel knapp zu verlieren und trotzdem so eine Leistung dabei zu zeigen. Und da war ich eigentlich relativ schnell dabei, mich darüber zu freuen, dass das eigentlich ziemlich gut gelaufen ist.
Ich habe mich erst noch viel gefragt, wer hat denn jetzt so aus meiner Perspektive auch verloren, ne? Hat die Defense das Spiel verloren, also die Panthers Defense oder die Panthers Offense nicht gewonnen. Heute denke ich so ein bisschen wahrscheinlich beides. Letztendlich, was ich interessant fand, auch im Vorhinein zum Spiel und auch in der Berichterstattung, man hat das sehr, und das hat sich dann auch leider etwas fortgesetzt, ja, eine Packers Defense und auf einmal wussten alle, wie der Defensive Coordinator der Packers heißt und wie schlecht die Defense ist. Es hat sich jetzt so ein bisschen auch wieder fortgeführt, denn also und Bryce Young hatte einfach ein tolles Spiel und seine Receiver auch, Aber das ist jetzt natürlich nur, weil das die Packers-Defense war. Das sind dann auch immer dann die Diskussionen, die ich dann etwas müßig finde. Aber ja, letztendlich hat die Defense dieses Mal nicht sehr viel dazu beigetragen, um es dann gerade bei so einem knappen Spiel vielleicht etwas eindeutiger zu machen.
Ja, genau. Muss man auch sagen, gab es Turnover? Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube nicht.
Ja gut, ich meine den Fumble, der dann eben halt, ja gut, wurde halt nicht recovered, ne? Aber gab jetzt keine Turnover on Downs. Das kannten wir ja auch sehr gut jetzt aus den anderen Spielen. Keine Picks in dem Sinne. Nee, so eigentlich nicht, ne.
Genau, also ich weiß nicht, ne, Jordan Love hat auch ein gutes Spiel gemacht, also das kann man auf der anderen Seite im Grunde genommen genauso sagen. Wir hatten jetzt halt keine Plays dabei auf der defensiven Seite, die uns das Spiel da gerettet haben, deswegen das, was wir sonst in der Saison immer hatten. Insofern da dann vielleicht eher unglücklich, obwohl ich auch trotzdem sagen würde, dass die Defense jetzt nicht schlecht gespielt hat. Und die Offense hat, wie gesagt, auch sehr gut gespielt. Das sind halt so Spiele, 33-30, ja, ne, das ist halt ein kleines Shootout irgendwie und am Ende gewinnt dann die glücklichere Mannschaft.
So ein bisschen, ja. Mhm. Und war für viele Spiele in der Defense auch so eine Art Flu-Game natürlich, ne? Es waren ja super viele krank, gerade die Pass-Rusher, die hatten ja alle irgendwie Illness und Grippe und haben unter Umständen auch wenig trainiert dann die Woche oder wenig zusammentrainiert, kann natürlich alles, ne, irgendwie zusammenhängen oder auch nicht. Aber es gab von der Defense auf jeden Fall schon wesentlich dominantere und bessere Spiele. Und wenn sie da einen besseren Tag gehabt hätten, vielleicht wäre es passiert.
Ja, genau.
Egal, wir gehen natürlich nochmal im Detail auf das Spiel und allem, was so dazugehört. Aber zuerst einen kleinen News, beziehungsweise nennen wir es heute Awards-Block oder so. Und zwar wurden gestern bereits die 15 Finalisten der Klasse 2024 für die Pro Football Hall of Fame veröffentlicht. Und mit darunter ist Julius Peppers in seinem allerersten Eligible-Jahr, also in dem möglichen Jahr, in dem er es in die Hall of Fame schaffen könnte, hat es gleich ins Finale geschafft, ist unter den besten 15, wie gesagt. Man weiß ja auch immer gar nicht genau, wie viele denn tatsächlich dann aufgenommen werden, weil es gibt keine fixe Anzahl. Es werden jedes Jahr 10 Spieler oder so mit aufgenommen. Das wechselt oder gibt's, ne, je nachdem auch, wie welche Nominierten da sind. Das habe ich tatsächlich auch nicht mehr ganz herausfinden können. Es gibt aber auch noch keine Anzahl jetzt für 2024. Aber Julius Peppers hat auf jeden Fall Chancen, dort reinzukommen. Wissen natürlich jeder, ich bin ein großer Fan von dem Herrn, war 10 von 17 Jahren seiner Karriere bei den Panthers, dazwischen bei den Bears und bei den Packers, war Defensive Rookie of the Year, 4-mal im First Team All-Pro, 3-mal im Second Team All-Pro, 9-mal im Pro Bowl. Und in den 2000ern und in den 2010ern jeweils im All-Decade-Team. Also der Mann ist sowieso schon hoch dekoriert und ja, jetzt ja auch, ne, seit dieser Saison in der Hall of Honor der Panthers. Und vielleicht hat er dann neben dem blauen Jackett auch bald ein goldenes im Schrank hängen.
Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, er hat tatsächlich auch ziemlich gute Chancen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Mhm. Glaube ich auch. Wer es leider nicht geschafft hat im, glaube ich, dritten Jahr oder im vierten seiner Nominierung, ist der Spieler, mit dem du sehr viel nachfeierst, nachweinst.
Ja, auf jeden Fall. Dem ich am meisten nachweine, auf jeden Fall, Steve Smith. Genau, der ist mal wieder rausgefallen kurz vorm Finale. Ich glaube, das dritte Mal, da hast du ganz recht. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis der das dann auch endlich mal hoffentlich irgendwann bald schafft.
Das ist ja bestimmt auch gescriptet, weil zwei Panthers können ja nicht im gleichen Jahr in die Hall of Fame aufgenommen werden. Ja, auf jeden Fall, das ist natürlich sehr, sehr schön. Werden wir dann im Sommer, ne? Das ist immer das erste Preseason-Spiel, ist immer das Spiel vor der eigentlichen
Super Bowl.
Echt, der Super Bowl?
Ja. Mhm. Es gibt, meine ich, ja, also, ach so, das Spiel. Ach, Moment, verwechsel ich das jetzt gerade?
Ich glaube, du verwechselst, weil das, ja, weil das Hall of Fame Game ist, glaube ich, das erste Preseason-Spiel und an dem Wochenende ist in der Regel auch eben die Zeremonie für die Aufnahme sozusagen.
Walter Payton, Man of the Year. Damit habe ich es gerade verwechselt tatsächlich, weil das wird vor dem Super Bowl.
Genau, das ist ja bei den NFL Honors, wo dann auch der MVP und hier Offensive Player of the Year oder etc. pp. Vergeben werden. Yes. Genau, das ist dann am Samstag vor dem Super Bowl.
Genau.
Wer auch Awards oder zumindest nominiert wurde, ist, ihr wisst, es gibt ja auch in der NFL mehrere so, ja, kleinere Wochen-Awards oder Monats-Awards, da gibt es viele, die heißen auch jedes Jahr immer ein bisschen anders, weil sich dann der Hauptsponsor irgendwie ändert. Unter anderem ist Bryce Young diese Woche für den Pepsi Zero Sugar of the Week nominiert worden. Und eben auch zum FedEx Air Player of the Week. Ja, liegt natürlich an seinem bislang Career Game. Über die Zahlen sprechen wir nachher nochmal, aber es war definitiv sein bestes Spiel, das er in der NFL und in dieser Saison natürlich gespielt hat. Dafür wurde er dann auch nominiert. Zu Recht. Ansonsten hatten wir bisher dieses Jahr natürlich Eddie Pinheiro als Special Teamer of the Week, glaube ich. Und ja, das sind so die kleinen.
Ich glaube, Frankie Louvu hatte schon mal.
Stimmt, der, das kann auch sehr gut sein, dass der auch was hatte. Auf jeden Fall, das sind ja auch Awards, die vom, ja, also vom Publikum vergeben werden. Das sind ja letztendlich dann auch nur in Anführungszeichen Beliebtheits-Awards, ebenso wie der Pro Bowl oder so. Wenn es euch jetzt danach ist, Bryce Young als Pepsi Zero Sugar Rookie of the Week zu krönen, ich glaube, da könnt ihr sogar abstimmen. Kann den entsprechenden Link auch gerne nochmal reinwerfen. Ich weiß nicht, was kriegt der dann? So eine goldene Coke Zero, Entschuldigung, Coke Pepsi.
Wahrscheinlich, ja.
Und einen Award, den ich zugegebenermaßen noch nie gehört habe. Ich habe von dem heute das erste Mal gelesen und jetzt machen wir das jetzt dann doch auch schon eine ganze Weile. Dante Jackson hat den Adblock Courage Award bekommen. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Das ist total verrückt. Also es spricht jetzt vielleicht auch so ein bisschen über die Wichtigkeit dieses Awards. Ich musste nachgucken, was es ist. Das ist ein Award, der von jedem Team an einen Spieler vergeben wird. Wird in dem Sinne dann von den Teammates gewählt und unter der Berücksichtigung einfach, die, was der Spieler für eine Rolle hat. Es heißt hier, Zitat, Inspiration, Sportsmanship and Courage. So ein bisschen begründet wurde das oder beschrieben auf dem Artikel auf Panthers.com mit der, wie sich Dante Jackson nach seiner Achillesfersenriss, hatte er glaube ich auch, ne, zurückgekämpft hat. Gibt es auch ein kleines Video und einen Artikel dazu und das war wohl sehr inspirierend für seine Teammates, wie er sich da zurückgearbeitet hat und deswegen ist Dante Jackson von den Panthers zu diesem Preis eben nominiert worden. Ich glaube im Frühjahr gibt es dann auch so eine Auszeichnungszeremonie.
Aber das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, wie er innerhalb der Mannschaft dann gesehen wird, ne? Wir erinnern uns ja immer an meine Lieblingsszenen, wo er von den Veterans, unter anderem Luke Kuechly, gesagt bekommen hat in seinem Rookie-Jahr, glaube ich, ne? Du musst nicht immer nur auf dich selber gucken, das ist ein Mannschaftssport, nicht hier einfach nur versuchen, das beste Play zu machen und dann aber fünf andere zu verkacken. Das ist ja das, was ich ihm auch immer vorwerfe, scheint ja sich dann tatsächlich doch ziemlich grundlegend geändert zu haben, wenn er jetzt von seinen Teamkameraden als Inspiration und als Vorbild gesehen wird. Also,
ja,
also finde ich schon ziemlich gut.
Zum einen spielt er ja auch wirklich eine sehr gute Saison, muss man ja auch wirklich anerkennen und ja auch eine, ich weiß nicht, ob er ein ganzes Spiel, vielleicht hat er mal eins verpasst, müsste ich nochmal nachschauen.
Ich glaube nicht.
Hat sich natürlich hier und da auch Blessuren zugezogen, wie das der Sport eben mit sich bringt, aber war, glaube ich, sehr, also wir haben wenig über ihn geschimpft, geschumpfen.
Ja. Ja, das haben wir.
Und, also das habe ich zumindest in diesem kleinen Clip gesehen, wie er sagte, das war sehr, sehr schlimm für ihn, weil er ja gerade dann von den Panthers verlängert wurde mit einem sehr okayen Vertrag, viel Geld für ihn und er dann nicht wirklich performen konnte mit vielen Verletzungen in der letzten Saison und dann eben natürlich dann auch mit der Season-Ending-Verletzung. Das hat, glaube ich, bei ihm so ein bisschen was ausgelöst, um dann nochmal zu sagen, ey, jetzt muss ich nochmal eine Schippe drauflegen und hat er gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Hätte sich ja auch zurücklehnen können und sagen können, ja, Mensch, blöd. Aber nee, das zeigt schon einiges, wie sein Mindset zu sein scheint jetzt in, ja, nach ein paar Jahren in der NFL jetzt mittlerweile ja schon.
Ein sehr schönen Artikel habe ich noch mitgebracht. Es hat jetzt nur so indirekt was mit den Panthers zu tun. Werden mal kurz zitiert. Und zwar gibt es einen Artikel im The Athletic. Jetzt habe ich mir den Namen nicht notiert. Ich glaube, Diana Rossini hieß die Autorin. Übrigens, Athletic gerade für 1 Euro pro Monat. Für 12 Monate kann man nur empfehlen. Ich frage mich, ich habe immer so ein bisschen die Angst davor, dass der Laden irgendwann komplett pleite geht, weil ich weiß nicht, wie das ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, weil im Prinzip gibt es den immer für 1 Euro gerade. Anderes Thema, ein Artikel über das Coaching-Karussell in der NFL beziehungsweise die schon frei gewordenen Plätze und die Sitze, die noch sehr heiß sind und am Brodeln sind und eigentlich schon übergelaufen sind und man jetzt noch wartet, bis sich jemand anderes dahin traut. Ja, eine kleine Stelle, Absatz in diesem Artikel über David Tepper, der jetzt scheinbar sich sehr reflektiert gibt und sehr selbstkritisch seine Fehler in der vergangenen Offseason beurteilt. Zitat, he's incredibly accountable and ready to make it right. Und er wirkt verjüngt, habe ich das jetzt mal so übersetzt, dass ich weiß nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll, aber ich weiß auch generell nicht, was ob ich das jetzt gut finde oder schlecht, was da steht. Ich bin da immer noch sehr emotionslos, weil ich glaube, ich werde mich von keiner Trainerverpflichtung mehr anstecken lassen vor der Saison, sondern wenn dann vielleicht Mitte nächster Saison mal, wenn man dann wirklich sieht, wie es läuft.
Ja, interessant, ne, was das Ganze so gemacht hat, insgesamt auch mit diesem gesamten Coaching-Staff, wo wir ja sehr überzeugt von waren. Und wenn du dann so eine Saison dahin legst irgendwie, dann ist das, dann tut das weh. Und du hast vollkommen recht, man muss erstmal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt, gerade im Coaching-Staff. Ich glaube, von Spielern darf man angezündet sein, wenn man da welche holt. Das ist auch entweder gut oder nicht gut, aber Coaching denke ich auch, also ich wäre halt gespannt, wenn er, wie gesagt, einen starken Coach holt, der sich nicht alles sagen lässt, dann wäre das schon mal auf alle Fälle ein gutes Zeichen in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Und darüber würde ich mich sehr, sehr wahrscheinlich auch dann freuen. Aber jetzt müssen halt wirklich Taten folgen und die werden wir erst in der nächsten Saison wirklich sehen.
Ich finde es auch gerade recht spannend. Ich weiß nicht, wie sich deine Meinung jetzt zu den Coordinators irgendwie geändert hat, jetzt gerade mit der Offense, die jetzt auch scheinbar doch irgendwie funktioniert, ne, von Thomas Brown in den letzten beiden Wochen und ich jetzt auch die letzte Pressekonferenz von ihm angesehen habe und irgendwie denke, ja, das ist schon auch ein sehr solider Typ. Und ja, also wahrscheinlich wird schon das sein, dass eben diese Inkompatibilität oder das die falsche Hierarchie zwischen Frank Reich und Thomas Brown da einfach dazu geführt hat, dass das überhaupt nicht funktioniert hat und er schon, glaube ich, ein sehr guter Offense-Coordinator ist.
Auf jeden Fall, weil du siehst ja jetzt auch, wie viel Kreativität da jetzt im Grunde genommen stattfindet in dieser Offense. Ich erinnere mich oder ich habe jetzt gerade direkt der erste Touchdown von den Panthers, dieser Jet Sweep von Smith-Marset,
ja.
Sauber, was habe ich mich da gefreut, wie unglaublich, so ein einfacher Spielzug im Grunde genommen, aber er setzt jetzt halt gerade so spezielle Spieler wie Smith Marset ziemlich gut ein, genau so, wie du es halt machen musst, also genau das, was wir ja damals auch schon immer gesagt haben, jetzt ist mir der Name natürlich komplett entfallen, von dem Spieler, der jetzt in Washington spielt und Samuel.
Curtis Samuel, ja.
Ja, genau. Der war auch im letzten Jahr im Grunde genommen bei den Panthers endlich mal richtig eingesetzt. Und ich glaube, das ist nicht leicht, so einen Spieler richtig einzusetzen. Ansonsten wird es ja schon mal irgendwer erkannt haben. Es kann ja nicht sein, dass wir Fans das nur sehen und die Coaches nicht. Aber ich glaube, Thomas Brown hat da ein ganz gutes Händchen für die Spieler halt dann so einzusetzen, dass das halt funktionieren kann. Und die Passkonzepte sahen auch im Grunde genommen total, total cool aus. Das, was DJ Chark da veranstaltet hat in dem Spiel, war wirklich richtig gut.
Ja, und glaube ich, das ja auch, wenn man es runterbrechen würde, dass Frank Reich nicht der Freund von war, Bryce Young die Deep Shots zu geben oder das Feld, ne, in der Vertikalen aufzubauen, und dass das vielleicht doch eher Thomas Browns Ansatz ist. Und na, irgendwie müssen die Ideen ja auch da gewesen sein, sonst hat, also ne, DJ Chark hat man ja auch nicht erst jetzt kurz vorher geholt, sondern der war ja dann einfach ja auch von Anfang an dabei oder in der Offseason. Das, ja, deswegen, ich irgendwie fände ich schon natürlich auch spannend, gerade also bei beiden, bei Thomas Brown in der Offense und auch bei Ivero in der Defense, die beide doch irgendwie zu behalten mit einem passenden Headcoach und da wieder so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen in Charlotte irgendwie ja etabliert zu bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es passiert, weil dazu waren schon zu viele krasse Dinge, glaube ich, ne, auch in diesem viel berichteten Artikel angekreidet, was die Kultur angeht, aber es wäre trotzdem interessant.
Ja, in jedem Fall. Aber ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das Ganze jetzt zur nächsten Saison zusammensetzt. Ich glaube, dass wir das alles, was jetzt passiert ist, in dieser Saison so ein bisschen hinter uns lassen müssen.
Mal wieder.
Mal wieder, ja. Leider schon.
Genau, dann steht am Sonntag das die Silvesterparty an. Wäre ich auch ein schönes Programm für abends oder so. Der Injury Report, ich habe vorhin reingeschaut, der ist natürlich von gestern, also vom Mittwoch. Wir nehmen ja heute am Donnerstag den 28. auf. Er ist sehr, sehr lang. Ist noch nicht wirklich aussagekräftig. Das heißt, es gibt noch keinen Spielstatus für die einzelnen Spieler, aber es sind sehr, sehr viele dabei, die klar natürlich auch so ein bisschen Resting Days bekommen. Also jetzt auch gerade so Leute wie Taylor Moton, der ein Berg in der Offensive Line war, zumindest was die Einsatzzeit anging, hatten wir, glaube ich, auch vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass er so der, was Einsatzzeiten angeht, der konstanteste Spieler, ja, wahrscheinlich neben JJ ist oder so.
Ja.
Der steht ein bisschen drauf. Ich glaube, Iquanu auch. Und dann gibt es, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Grippe im Lockerroom bei den Panthers. Also muss man am Freitag nochmal genauer drauf schauen. Ich denke, wir werden einen kleinen Newsletter auf jeden Fall schreiben mit Vorschau zum Jaguars-Spiel. Gerade weil wir heute jetzt auch keinen Scouting-Report hatten, wenn wir da vielleicht nochmal was schicken, Freitag oder Samstag, dann kann man da vielleicht nochmal Genaues dazu sagen. Wenn ihr jetzt euch fragt, welcher Newsletter überhaupt, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber wir haben einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, wo wir versuchen, neben allem anderen, was uns natürlich so die Woche noch begegnet, auch nochmal auf das kommende Spiel ein bisschen einzugehen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes oder auf unserer Webseite oder auf unseren Social-Media-Profilen und sowieso überall.
Überall.
Dann, Kai, gehen wir mal in das Spiel, würde ich sagen. Es begann mit einer kleineren, komischen Einlage. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ich wusste auch nicht, ob ich das jetzt positiv oder negativ irgendwie wahrnehmen soll, weil Mike Tolbert, der ehemalige Fullback, ist auch schon lange her, gell, dass der bei den Panthers gespielt hat.
Wahnsinn, schon wieder, ja.
Hat natürlich, wollte viermal, wie sich das gehört, ne, für jedes Viertel einmal auf die Keep Pounding Drum hauen. Und ich glaube, er hat nur einmal richtig drauf gehauen.
Also er hat schon viermal drauf gehauen, nur beim ersten Mal hat er sie halt schon komplett geschrottet und hat dann in die offene Drum im Grunde genommen fast reingedonnert dann.
Er hatte aber auch einen sehr fantastischen Gesichtsausdruck.
Ja.
Also das war schon irgendwie so, es ist jetzt die Keep Pounding Drum, ob die jetzt schon den Zustand des Teams repräsentiert. Aber mein Gott, David Tepper hat genug Geld, um vielleicht eine neue Trommel zu kaufen.
Ich hätte ja eher Tolbert direkt einen Helm in die Hand gedrückt und gesagt, hier.
Kannst du mal in die O-Line gehen, bitte noch mal ein bisschen blocken.
Oder für die Vierter und Eins wärst du genau derjenige, den wir brauchen.
Das kann auch sein, ja. Den kann man auch schieben, ohne dass dem was passiert.
Ja, der kleine Bowlingball, das war schon immer, meine Güte, der hat echt Spaß gemacht.
Der hatte auch schon eine tatsächlich krasse Statur, also ne, auch ja, für einen Fullback, ne, das war ja schon ein etwas fleischiger Herr.
Ja, ja, ja. Also ich glaube, Bowlingkugel war ja sein Spitzname, beziehungsweise der von den Medien gegeben wurde, und das passte tatsächlich auch. Der ist da wirklich, also der hat immer seine Yard gut gemacht, den konntest du nicht so einfach stoppen, der war nicht so gut zu greifen.
Dann gehen wir durch, also so, super spannend, ja, muss man ja sagen, tatsächlich erst wieder im vierten Viertel die ersten beiden eher so, ja, mit anzugucken, aber du hast dir natürlich einige Gedanken dazu gemacht.
Ja, ich habe es im Grunde genommen nur runtergeschrieben, was ich sah. Und das Erste, was mir aufgefallen war, wo man vielleicht ein bisschen drauf eingehen muss, ist so ein bisschen die O-Line, weil das Spiel ja relativ schnell mit einem Sack an Bryce Young losging und ich mich sehr gewundert habe, was denn da wieder passiert ist. Das gucke ich mir natürlich dann immer nochmal ganz genau an und habe festgestellt, okay, Right Guard hat Nash Jensen gespielt und da sind sie halt durchgeprescht ohne Ende und zwar die ganze Zeit, bis es dann plötzlich nicht mehr so war und ich achtete dann irgendwann auf die Rückennummer und dachte, Moment, Jensen hat doch die 68, wieso steht denn da jetzt die 69? Haben sie das getauscht? Und das musste ich dann erstmal nachgucken. Und das haben sie getauscht tatsächlich, weil ich mich von Anfang an gewundert habe, warum Nash Jensen da spielt. Dann haben sie relativ schnell Gabe Jackson, ne? Gabe Jackson heißt der?
Genau,
Jackson? Ja. Gabe Jackson dorthin gestellt. Und das hat sehr, sehr viel besser funktioniert. Um da kurz vielleicht drauf einzugehen, ich hatte mich da halt erst gewundert, warum ändern sie was im letzten Spiel ganz gut funktioniert hat? Aber es ist relativ klar, glaube ich, weil sie natürlich auch testen wollen, wie stellen sich die Rookies an. Von Nash Jensen hat man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen und man muss ja gucken, mit welchen Spielern man in die nächste Saison gehen möchte und mit welchen nicht. Dass man da vielleicht nochmal ein bisschen Tape bekommt. Das haben sie glücklicherweise relativ schnell wieder zurückgedreht, damit es dann ganz normal weitergehen kann und Bryce Young nicht noch zerrissen wird. Genau, wir hatten dann so ein bisschen Glück am Ende dieses Drives, weil als dann der Ball von uns weggepantet werden sollte, gab es ein Roughing the Kicker und dadurch hatten wir dann das neue First Down, aus dem wir aber leider nichts machen konnten. Und so haben sich dann die Packers wieder übers Spielfeld gearbeitet. Kleiner 1-Yard-Run und schon lagen sie in Führung mit 7-0. Eddie Pinheiro konnte das dann kurz vor der Viertelpause durch ein 52-Yard-Field-Goal auf 3-7 verkürzen.
Ja, insgesamt hatte ich da schon den Eindruck oder auch die Befürchtung, dass es eben gerade um die Laufverteidigung nicht so gut aussah. Chris Tabor hatte da dann, glaube ich, schon nach der Halbzeit nochmal ein paar Adjustments vorgenommen. Aber also die Packers waren da auf dem Boden leider sehr, sehr dominant. Ich gucke gerade nochmal, 117 Rushing Yards in der ersten Hälfte. Ist schon viel.
Ja, ich verwechsel die beiden immer, ich weiß nicht warum.
Nicht Devonta Adams, nein.
Das ist der Receiver, der jetzt bei den Raiders. Warum ich die beiden immer verwechsel?
Aaron Jones, meinst du?
Aaron Jones, ja, keine Ahnung. Für mich ist das ein und derselbe Spieler. Ich kann nicht sagen, warum. Aaron Jones war ja.
Wir hören hier keine Packers-Fans
zu. Ja, es tut mir leid. Es ist ganz, ganz furchtbar. Wenn ich mir das nicht aufschreibe, die Das ist, ich hatte gestern einen Film tatsächlich geguckt, Leave the World Behind, glaube ich, ne, auf Netflix. Und da hat Kevin Bacon mitgespielt und der andere Schauspieler, mit dem ich ihn immer verwechsel. Das war für mich, ist mein Gehirn explodiert.
Und also wer ist der andere Schauspieler?
Keine Ahnung. So. Ich kann es dir nicht sagen. Das wollte ich nochmal nachgucken, aber ich kann es mir leider nicht merken. Eigentlich auch ein bekannter Schauspieler. Ich muss es jetzt einmal kurz gucken. Ethan Hawke.
Ah, ja, okay, ich kann es ein bisschen, wie sehen Sie, ja, also nicht,
sie sind nicht, ganz, nicht unähnlich.
Nicht ganz gleiche Altersliga, glaube ich auch. Sie sind sich nicht ganz unähnlich, aber ja.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr verrückt. Ich muss jetzt gerade nochmal, jetzt muss ich das nochmal eben bestätigen. Du hast recht. Ethan Hawke ist 53, Kevin Bacon mittlerweile 65 Jahre alt.
Krass, ist Ethan Hawke doch schon so alt. Ich dachte, der wäre jetzt auch so eher noch so in den 40ern.
Ja, nee, in dem Film hat man das gesehen, dass der schon ganz
schön. Ah, wir werden halt alle nicht jünger.
Älter, ne? Geworden, ist ja, furchtbar. Naja, jedenfalls. Genau, Aaron Jones war ja wieder zurückgekehrt nach einer Verletzung und der hat der Defensive Line dann doch ganz schön viele Probleme bereitet. Das war auch irgendwie somit meine größte Angst. Ich war ja unter der Woche bei den Packers Germany in einem Podcast und da haben wir auch drüber gesprochen. Das war im Grunde genommen wirklich meine größte Angst, dass der uns da so ein bisschen kaputt rennen könnte. Und wir da wieder in alte Muster verfallen und das nicht sehr gut stoppen können, weil ich den tatsächlich ziemlich gerne mag. Und genauso ist es leider dann auch gekommen.
Ich hatte ja gerade bei Aaron Jones so ein bisschen ja die Hoffnung, weil der sehr, sehr oft angeschlagen war in der Saison, ne? Und der zweite Running Back, das ist AJ Dillon von den Packers, ja auch. Und ich hatte da so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch so eine, ja, er ist halt nicht so auf 100%, dann vielleicht doch nicht ganz so stark, aber war er dann eben leider doch.
Ja, genau. Und dazu kam dann, und das ist wieder das, was ich aus dem letzten Spiel schon gesagt hatte, wenn du ein gut funktionierendes Running Game hast und da dann Pässe reinstreust, dann wachsen auch Receiver über sich hinaus, die du vielleicht vorher noch nie gehört hast, so wie den Namen brauchte ich mir nicht zu merken, deswegen keine Ahnung, wie der eine Receiver von den Packers, der ziemlich viel Wind gemacht hat. Das war schon sehr verrückt irgendwie. Den haben sie, glaube ich, hochgezogen aus dem Practice Squad. Das war ganz ordentlich. Und dann natürlich auch Dontavian Wicks, der ein ziemlich gutes Spiel hatte, bis er dann raus musste. Also auch eher die unbekannteren Receiver, die kleineren Receiver, oder kleiner nicht, aber die unbekannteren.
Romeo Dubs, ja, glaube ich, ja schon ein bisschen geläufigerer Name, den haben sie ja, glaube ich, letztes Jahr recht hoch gedraftet oder vorletztes Jahr, ne?
Ich glaube, letztes Jahr. Mhm. Genau, aber also, ne, wäre ja eher der bekanntere gewesen von den ganzen, der, glaube ich, nicht so viel Yards hatte wie die anderen. Mhm. Und ein gut funktionierendes Laufspiel öffnet das Passspiel und das ist halt sehr gut zu sehen gewesen, gerade in diesem Spiel.
Ja, und dann, ne, ich weiß, hattest du das Field Goal von Pinheiro schon, warst du da schon?
Das im ersten Quartal?
Ja.
Ja.
Ah ja, okay.
Genau.
Und komischerweise dann ja auch, dass die Packers ja dann, oder was heißt komischerweise, sie konnten ja dann auch doch nochmal verlängern und vielleicht hier mit Glück ja dann auch auf den nicht getroffenen Extrapunkt hinweisen.
Ja.
Könnte man schon nachher, es läuft ja dann doch so irgendwie. Vielleicht kommt man ja dann irgendwie hin und dann natürlich mit dem nächsten, also wirklich großartigen offensiven Spielzug der Panthers kam dann natürlich dann nochmal ein bisschen Fahrt rein.
Auf jeden Fall. Also der Touchdown von Smith-Marset, den ich ja vorhin schon angesprochen habe, den fand ich einfach wirklich großartig. Da habe ich mich riesig gefreut. Nicht nur, weil ich den Spieler so mag, sondern weil man hat gesehen, wie der sich gefreut hat. Das war einfach großartig und brachte uns dann halt näher, ne? 10-13 letztendlich. Und dann ist das alles so ein bisschen zusammengebrochen, hatte ich so das Gefühl. Also dieses ganze gute Gefühl. Es gab dann einen Roughing the Passer Call gegen Yetur Gross-Matos, den ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. da habe ich mich danach auch mit einem befreundeten Packers-Fan noch ein bisschen hin und her geschrieben, weil wir uns da so diese ganzen Ref-Calls an den Kopf geknallt haben. Mhm. Was sehr lustig war, weil da gab es einiges, ne? Also, dass es den halt gab, aber auf der anderen Seite gab es einen, der nicht gepfiffen wurde. Dann gab es einen anderen, der doch gepfiffen wurde. Also sehr, 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 sehr inkonstantes Pfeife der Refs.
Genau, also jetzt nicht nur jetzt vielleicht bei den etwas unglücklicheren, kommen wir nachher dazu, ne, den Catch von Romeo Doubs oder eine Play Clock, was weiß ich. Es gab auch auf der anderen Seite, du sagst, ja gut, nehme ich.
Ja.
hätte auch anders ausgehen können.
Ja, total. Also deswegen, so ein bisschen unglücklich, hat dann begünstigt, dass es dann ein 53-Yard-Field-Goal gab und die Packers mit 10-16 weiter davonziehen konnten. Wir haben es dann mal wieder versucht, mit einem 4. und 2 den zu converten. Wie gesagt, mit Mike Tolbert. Das hätten wir auf jeden Fall geschafft. So leider nicht, beziehungsweise das hätten wir wahrscheinlich mit Tolbert auch nicht geschafft, weil Moten leider komplett seinen Read verpasst hat und einen Spieler ungeblockt ins Backfield hat laufen lassen. Das war sehr unglücklich, weil die Packers dann in sehr guter Field-Position waren und noch vor der Halbzeit auf 10-23 erhöhen konnten.
Ja, und dann, also so wie du sagtest, dann ist es schon ziemlich entglitten irgendwie, weil ich dachte, naja gut, so 10 Punkte, ne, das ist so Touchdown, Panthers Touchdown, ja, vielleicht mit viel Hoffen, aber irgendwie so ein Field Goal, das kann man noch irgendwie treffen. Und dann gab es aber dann schon, ja, also klar, Adjustments auf jeden Fall während der Halbzeit, gerade nochmal, was die Run-Defense angeht, da konnten sie ein bisschen was gut machen. Es waren dann in der zweiten Halbzeit dann nur noch ein paar 40 oder so, 45, wenn ich es gerade richtig über den Kopf geschlagen habe. Und natürlich dann die Offense ist da nochmal, besonders eben Bryce Young und seine Receiver dann für die zweite Hälfte nochmal ordentlich aufgewacht.
Wahnsinn, ja. Allein im dritten Quarter, ne? Das, was wir ja eigentlich immer als Quarter haben, wo wir immer richtig in den Rückstand geraten dann letztendlich. Nein, ein Touchdown nur von den Carolina Panthers durch Chuba Hubbard, wo dann der extra Punkt leider nicht versenkt werden konnte.
Wahnsinnig guter Run von Hubbard tatsächlich. Also das hatte ich ja schon öfter gesagt, ne? Dieser Effort und dann dieses, ich habe bei ihm da gerade bei dem Touchdown so den Eindruck gehabt, naja, er will nicht über die Goal-Line, eigentlich will er bis hinter die Endzone völlig durchrammen und das sah einfach gut aus.
Ja, macht Spaß. Also mit dem macht es momentan ziemlich viel Spaß, den laufen zu sehen, weil der einfach auch die Yards nach dem Tackling noch weitermacht und das ist einfach richtig, richtig cool.
Ja, und Extrapunkt natürlich ärgerlich, vor allem wenn man die anderen Field Goals, die Pinheiro macht, ins Verhältnis setzt. Und vielleicht war der Fuß an dem Tag zu stark und er konnte da nur die langen machen und die kurzen irgendwie nicht. Schade.
Ist halt wieder schwierig, ne? Weil bei Kickern bleibt sowas im Kopf dann kleben. Und man muss halt gucken, wie er wieder zurückkommt. Ich glaube, er hat uns das schon mal bewiesen, ne? Nach einem Spiel, wo es nicht gut funktioniert hat. Dieses verrückte Spiel im letzten Jahr.
Gegen Atlanta, glaube ich.
Genau. Und ich glaube, im nächsten Spiel hat es wieder richtig gut funktioniert. Also ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen. Es waren halt glücklicherweise auch nur 2 Extrapunkte und keine Field Goals, die irgendwie verschossen wurden oder so. Aber ich gehe davon aus, dass dann nichts hängen bleibt, dass der in der nächsten Woche oder beziehungsweise jetzt am Silvesterabend wieder richtig performen wird.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, der ist mental stark genug und das Bein ist es ja sowieso.
Ja.
Ja, und dann doch wieder echt krasses Momentum, das zu den Packers rüberkippt. Bis es dann sogar dann schon 16-30 dann letztendlich steht, ne? Also dann schon sehr, sehr ordentlicher Vorsprung.
Genau. Ich glaube, da hast du dann auch letztendlich danach gesehen, wie so ein bisschen die Nerven bei den Spielern durchgebrannt sind. Da gab es dann einen Sack an Young. und das dem vorausging eine Szene oder eine ganze Reihe von Szenen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Smith Marset hatte den Ball, ist rausgelaufen aus dem Feld, ist dann noch geschubst worden, obwohl er außerhalb des Feldes schon war, also die Linie schon überquert hatte. Da gab es dann aber keinen Unnecessary Roughness. Stattdessen hat sich da dann Kate Mace so ein bisschen mit eingemischt und hat dann da jemanden noch zu Boden gebracht.
War das die Szene, wo dann wo es dann so dieses O-Line-Gerangel gab? Wo dann war das die 53 oder die 59 von den Packers, die dann, war das dann Equorno, der dann nach so einem Schucker dann...
Ach so, grinsend weggegangen.
Nee, der fiel doch dann um.
Ja, ach so, ja.
Also, okay, also ja, aber ich meine, der Typ wiegt, was weiß ich, 160 Kilo. Also so kann der eigentlich nicht umfallen, wenn man den so schuckt, aber okay.
Ja, es wurde auf alle Fälle ein bisschen verrückt. Das hat, fand ich ein bisschen nervig. Ich dachte, da kippt's jetzt halt komplett das Spiel, ne? Einmal diese hohe, der hohe Rückstand plus die Undiszipliniertheiten, die dann da so ein bisschen reinkamen oder so, die ich aber grundsätzlich nachvollziehen kann, die auch so ein bisschen mit diesem inkonstanten Entscheidungen der Refs halt einhergingen dann.
Und dann ging's aber los mit, glaube ich, noch so etwa 8 Minuten auf der Uhr oder so.
Ja. Das war ziemlich cool. Vor allem, weil DJ Chark da sehr, sehr in den Vordergrund gerückt ist und im Grunde genommen 2 Touchdowns, die ziemlich gleich waren, glaube ich sogar, ne, gefangen hat. Also beide aus ähnlicher Distanz, 12 und 13 Yards. Einmal haben wir dann direkt beim ersten Mal versucht, eine Two-Point-Conversion, die dann zurückgepfiffen, die erfolgreich war, aber zurückgepfiffen wurde, weil Iguanu Gary, glaube ich, gehalten hat.
Ja.
Genau. Dann den Extrapunkt wieder verschossen. Aber nach dem zweiten Touchdown hat dann die Two-Point-Conversion von Blackshear funktioniert und es stand 30-30.
Also ich fand diesen ersten Touchdown von Chark, das fand ich von ihm ja auch, weil der hatte den Ball gefangen und wusste erst gar nicht, krass, ich habe einen Touchdown. Also das war sehr schön. Er hat kurz gezögert, bevor er sich so richtig freuen konnte, weil er es, glaube ich, selber nicht so ganz gerafft hat. Und es waren wahnsinnig starke Pässe, diese beiden, und auch tolle Catches. Also ich fand, das war letzte Woche, ne, mit diesem, wenn den Ball praktisch auf die Außenlinie platziert und Chark dann irgendwie noch es schafft, entweder einmal mit dem Toe-Drag dann wirklich inbounds zu bleiben. Und ich habe auch den Eindruck, also das müsste man so dann im Nachhinein sich nochmal im Vergleich anschauen, dass Young auch mutiger wird jetzt in, ich sage jetzt mal nicht enge Fenster, aber ich meine, der Defender war schon immer an Chark dran. Das war jetzt nicht, dass er komplett frei stand. Es war ja schon auch immer im Lauf, ne? Und dann der zweite Touchdown war ja dann von Young auf Chark auch nochmal schöner, weil er den ja so aus dem Lauf auch raus gespielt hatte. Das war ja dann auch mal ein bisschen so das Highlight in der Szene.
Genau, aber ne, du hast vollkommen recht. Auf der einen Seite hat aber Young auch ein bisschen mehr Zeit durch die neu zusammengesetzte O-Line und auf der anderen Seite darf er jetzt auch scramblen und macht da halt Plays möglich, die es vielleicht vorher nicht gab, weil er dort angehalten war, eher in der Pocket lange stehen zu bleiben. Insofern, das funktioniert gut und Bryce Young wird mutiger, darf wahrscheinlich jetzt auch einfach mehr.
Ich glaube auch, ja.
Sieht man in jedem Fall auf dem Feld.
Ich hatte mir zu der Two-Point-Conversion von Blackshear noch aufgeschrieben, das sah für mich tatsächlich auch das erste Mal so nach einem richtigen, nach einer Read-Option aus, weil Young den Ball da schon sehr, also sehr deutlich festhält, bevor Blackshear dann vorbeikommt und ihn nimmt. Und ich mag ja auch dieses, war ja auch in dem einen Two-Point-Try davor, als Young dann wieder reingescrambled ist, die mag ich ja total. Das war ja auch die, vor ein paar Wochen gab es doch dann die eine, wie er dann mit so einem Spin-Move da so locker da in die Endzone läuft. Das, also ich finde ihn ja im Laufspiel schon spannend, ob da irgendwie ein bisschen was gehen kann.
Auf jeden Fall. Also er ist auf alle Fälle, haben wir ja schon öfter gesagt, jemand, den man nicht so leicht verletzen kann offensichtlich. Und seine Läufe finde ich auch interessant. Das heißt immer, er ist kein Runner. Und ja, ich verstehe das, dass man ihn jetzt nicht mit, weiß ich nicht, Cam Newton oder so verwechseln sollte, was was die Run, nee, das Runs klar. angehen. Aber er wird trotzdem macht er ja, er ist jetzt auch kein Aaron Rodgers, der einfach in seiner Pocket stehen bleibt und nur alles über den Pass regelt. Und das finde ich total spannend, einfach was er da mitbringt, weil genau diese Scrambles oder auch gescripteten Runs, das sieht richtig gut aus, wenn er das machen darf. Schnell ist er.
Ja, und also, ne, und das heißt auch nicht, dass dann das Playbook super viele Design Quarterback Runs haben muss, aber wirklich dann so ab und zu, dass es für die gegnerischen Defenses natürlich einfach auch ein Punkt ist mit, naja, klar, der läuft jetzt vielleicht nur bei einem von 10, aber man kann es nicht komplett außer Acht lassen, dass er das vielleicht auch tut. Wie du eben sagtest, ist es halt bei einem Brady oder irgendwas, ne? Ich weiß nicht, ob der jemals irgendwie so super viel gelaufen ist. Oder bei einem Aaron Rodgers hat man es, glaube ich, schon ab und an mal gesehen, aber na, ist klar, was hier gemeint ist. Ja, und dann kam natürlich eine sehr, sehr kontroverse Entscheidung. Die Panthers lagen dann mit 3 Punkten eben nur hinten und das mit den Game-Winning-Drives oder zumindest mit dem Game-Tying-Drives, dass das am Schluss recht gut funktionieren kann, auch in der Two-Minute-Offense oder so, das haben sie gezeigt. Allerdings wurde das dann so ein bisschen unterbrochen von diesem Pass von Jordan Love eben auf Romeo Dubs.
Genau, zu dem Zeitpunkt war es aber noch unentschieden. Ne?
Also ach stimmt, da war es sogar noch unentschieden, ja richtig. Mhm. Ja.
Wenn der als nicht erfolgreich anerkannt worden wäre, dann würde ich mal behaupten, hätten die Carolina Panthers das Spiel in jedem Fall gewonnen, weil der Ballbesitz dann gewechselt hätte und Panthers dann sehr wahrscheinlich in Field Goal Range sehr viel schneller gekommen wären.
Mhm.
Genau.
Also ich, na, wie, aber deswegen, ne, das sind diese Schiedsrichterentscheidungen, die sind halt immer schwierig. Ich habe es jetzt gerade am Sonntag, wo ich es das erste Mal gesehen habe und dann eben so die 2, 3 Zeitlupen, die sie dann irgendwie gezeigt haben, dachte ich auch so, ja, irgendwie nicht, irgendwie auch schon. Ich kann mich da jetzt auch nicht so 100%ig entscheiden. Ja, natürlich ist es blöd, wenn er irgendwie auf den Boden rollt und dann kommt der Ball dann irgendwie raus, würde man in wahrscheinlich 80% der Fällen sagen, es ist kein Catch. Dann ist aber halt wieder die Sache, ne, mit Ruling on the Field. Finden sie genug, um es zu overturnen? Ja, aber ich glaube, dann war die Begründung, ne, er hatte aber die Hand am Ball oder den Ball zwischen Hand und Bauch, als er sich dann praktisch überschlagen hat auf dem Boden und Kontrolle trotzdem behalten, ist schwierig. Ne? Das ist natürlich auch super viel Haarspalterei, aber in dem Fall jetzt einfach eine ärgerliche Szene für die Panthers.
Genau, ärgerlich, ja, aber ich sehe es genau wie du. Ich konnte mich da auch nicht entscheiden, weil ich dachte so, ja gut, er hat ihn ja aber irgendwie gehabt, als er auf dem Rücken gelandet ist. Wann ist denn der Prozess vorbei? Dann rollt er sich rum, dann ist der Ball nicht mehr in der Hand. Ich konnte das verstehen. Vor allem, also ich konnte verstehen, dass die Refs auf dem Spielfeld Catch sagen und dass es dann nachher nicht genug Beweise gibt, um das zu overturnen. Alles, was danach auf Social Media oder auf Twitter oder so passiert, ist es ja mehr so, war ja mehr so ein bisschen die Geschichte, ja, aber guck mal, letzte Woche war das aber doch so und hier bei Jericho Cotchery damals.
der hat ihn ja auch gefangen, das ist ja klar.
Genau, da war der Ball doch aber gefangen. Und also das dann mit anderen Spielen und mit anderen Szenen zu vergleichen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, auch die Refs sind noch Menschen, auch ne, das ist alles ein bisschen, jede Szene ist da doch ein bisschen anders auf jeden Fall. Und deswegen ist es für mich jetzt kein Riesenskandal gewesen. Nicht das, was sehr viele versuchen, da gerade draus zu machen. Also klar, wie gesagt, wäre das anders entschieden worden, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass die Carolina Panthers das Spiel gewinnen. Und es wäre nicht falsch gewesen, das andersrum zu entscheiden. Aber ich verstehe auch, dass man zu diesem Schluss kommt mit dem gesamten Ablauf, der da vorhängt.
Ja, und wie gesagt, wenn es andersrum ausgeht, dann. Und die Panthers hatten auch schon Entscheidungen, die, wo du denkst, ah ja, danke, die 15 Yard nehme ich mit oder ah, danke, den Catch. Und dann, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, wenn wir an die nächste Sache, was sich auch ein bisschen an die Refs anging, was aber meiner Meinung nach nichts damit zu tun hat. Es ist ja, also ne, die Regeln sind immer so ein bisschen, die sind einerseits klar, aber dann ist ja immer die Frage, ja, wann, so wie du sagtest, wann ist denn jetzt hier der Catch-Process abgeschlossen? Ja, keine Ahnung, das kann halt der eine so auslegen und der andere so und dann, ja, dann, also ist es halt einfach so. Das Öl ins Feuer war ja dann letztendlich auch noch Adam Thielen, der im Lockerroom dann sagt, ja, es ist dann halt einfach so, wenn man gegen die Packers spielt. ich musste kurz lachen, weil ich musste dann noch dieses GIF raussuchen, hier, du weißt, mit Gerald McCoy und Aaron Rodgers damals. Ja, aber gut, ich meine, bei Thielen ist dann halt wahrscheinlich so ein bisschen der Packers-Hass ja einfach auch zum Arbeitsvertrag bei den Vikings oder so dazu.
So. Aber wenn du das direkt nach dem Spiel fragst, dann ist das natürlich auch.
Also viel, viel zu heiß gekocht oder gegessen. Du weißt, was ich meine.
Ja, Dings.
Challenge nicht erfolgreich. Die Packers gewinnen oder nee, schaffen noch ein Field Goal, stehen damit mit 3 Punkten vorne. Die Panthers schaffen es tatsächlich nochmal in die Field Goal Range, haben aber keine Zeit mehr. Bryce Young will den Ball noch spiken. Dann ist die Zeit aber einfach abgelaufen. Kommentar Kai aus unserem Feld hier: Ich hasse Football.
Ja, das war dann die sofortige Reaktion irgendwie, weil ich dachte, meine Güte, also da arbeiten sie sich noch richtig geil in Field Goal Range, das haben sie richtig cool gemacht, das hat echt gut funktioniert und dann haben sie einfach nicht mehr genug Zeit mit 0 Sekunden, also genau mit ablaufender Uhr der Ball gespiked. Ja, ärgerlich.
Und da ging auch ein bisschen was auf die Refs dann, ja, da war aber noch eine Sekunde und was ich in dem Sinne auch albern finde, viel interessanter finde ich, dass man dann also Spiel oder den Spielablauf beeinflussende Dinge mal angucken muss, weil gerade bei solchen Szenen, wenn es wirklich um Zeit geht, um Uhr und sagt, ey, wir brauchen aber noch die Sekunde, dass wir wenigstens spiken können oder irgendwas, ne, der Spielzug ist vorbei, dann nimmt aber irgendein gegnerischer Spieler den Ball auf, dann kommt erst noch der Ref irgendwie dazu, dann kommt der Offense-Spieler, muss den Ball dann dem Defense-Spieler wegrippen, der hält ihn dann noch fest, dass die Uhr weiterläuft, bis er dann praktisch wieder in die Aufstellung kann, um den Ball zu spiken. Ich dachte, okay, das ist dann schon ja auch irgendwie albern, wenn, dann muss man sowas ja dann irgendwie mal in Frage stellen. Darf der gegnerische Spieler diesen Prozess verlangsamen und offensichtlich den Ball irgendwie festhalten oder darf der Schiri den so lange halten, wenn die Uhr doch läuft und so. Also weißt du, was ich meine? So dieses Verzögern in was völlig normal ist und was sonst auch keinen juckt, wenn du halt um Sekunden irgendwie feilst, weil du noch ein Play machen willst, dann ist es klar irgendwie blöd. Aber das wären ja dann eigentlich Dinge, an die man ran müsste.
Ja, das stimmt. Ja, die Packers selber werden sagen, haben wir clever gemacht.
Ja, ja. Aber, also würde ich auch so machen, aber das finde ich dann vom Regelwerk tatsächlich komisch. Und ich meine das jetzt, die waren einfach zu langsam. Das ist auch ein großes Thema. Clock Management, das macht Chris Tabor nämlich ähnlich wie Frank Reich. Auch wenn es noch 10 Sekunden sind bis zur 2-Minute-Warning, kann man auch da ein Timeout nehmen und sich da Zeit sparen. Man muss es nicht runterlaufen lassen, bis es dann abgepfiffen wird. Also, ne? Und das finde ich, also gerade, das fällt mir immer wieder auf, weil das ist schon so ein Ding, das müsste man mal irgendwie jemanden fragen, der sich da so ein bisschen so mit auskennt, dass halt wirklich, dann wird der Ball dann irgendwie nochmal festgehalten oder so und dann ist da halt nochmal ein halbes Sekündchen weg, dann muss man sich den Ball wiederholen, dann muss man da wieder in die Aufstellung gehen. Klar, das ist dann im Prozess des Spiels, aber dann hat der Gegner, wenn er den Ball irgendwie nicht interceptet hat oder recovered hat, dann muss er den Ball einfach gleich loslassen oder fallen lassen oder der Ref muss den Ball immer aufnehmen. Lauter solche Sachen. Das ist nochmal so meine 2 Cent dazu. Ja, letztendlich spannendes Spiel und viel Positives für die Panthers. Ja, fragliche Ref-Entscheidung bestimmt, aber die gibt's in jedem Spiel und macht keinen Sinn, sich da drüber zu echauffieren. Zumal, wie gesagt, das Time-Management hier nicht das Beste war. Empfehlung hierzu tatsächlich der entsprechende Podcast von Lockdown Panthers mit Julian Council, der macht das nochmal ein bisschen auf, was diese Schiedsrichtersache macht und das Zeitmanagement im Spiel. Wer sich da nochmal ein bisschen mehrere Argumente für anhören will, ich fand das sehr, sehr gut, sehr, sehr hilfreich, kann ich auch gerne nochmal verlinken. Ja, Kai hasst Football und wir müssen jetzt trotzdem nochmal Aachen angucken. ich fange mal an, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die Offense reingehen. Das war so ein Gedanke von mir, den hatte ich auch gestern noch bei X geäxt oder gepostet oder wie man auch sagt, bei X getwittert, wäre ein bisschen falsch. Das ist jetzt natürlich schon interessant, wie diese Offense jetzt funktioniert oder ja auch scheinbar doch funktionieren kann, gerade mit Spielern wie Chark, die man ja auch geholt hat und man im Training Camp gelesen hat, hier Bryce Young, DJ Chark, mega gute Connection, aus den zwei wird was. Könnt ihr euch schon mal für die nächste Training Camp Berichterstattung merken. Dass es auch 14 Wochen andersrum sein kann. Und auch eben Smith Marset als Schweizer Taschenmesserspieler. Und völlig klar ist, dass zumindest die Offense neu aufgebaut werden muss, dass der Receiver Room neu aufgebaut werden muss, dass meiner Meinung nach auch der Tight End Room anders aufgebaut werden muss. Bei den Running Backs wird es ein bisschen schwierig, weil da gerade eben so jemand ist wie Miles Sanders, der nächstes Jahr einfach noch da sein wird, aus finanziellen Gründen. Das alles anders macht da gar keinen Sinn. Reicht das jetzt für einen neuen Coach, neuen Offensive Coordinator, General Manager jetzt zu sehen, aha, in Spiel 14, 15, 16 haben es DJ Chark und Smith Marset irgendwie geschafft, positiven Eindruck zu erzeugen und auch wirklich Plays zu machen. Wenn man es dann vergleicht, waren es dann aber halt 14 Spiele, wo sie überhaupt nichts gebacken gekriegt haben. Reicht es, um zu sagen, hey DJ Chark, willst du vielleicht nächstes Jahr doch nochmal zu uns kommen und vielleicht willst du dann auch keinen nur Einjahresvertrag haben, sondern vielleicht einen Dreijahresvertrag oder irgend sowas. Wie gehen wir damit um jetzt, um zu wissen, okay, die Offense funktioniert tatsächlich in gewissen Elementen, aber es wird ja trotzdem komplett anders sein im nächsten Jahr.
Klar, da musst du letztendlich genau hingucken, wie du die zusammenbauen kannst. Also Smith Marset dürfte kein teurer Receiver sein. Ich denke, dass du den auf alle Fälle verlängern wirst oder weiter halten wirst. Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil mit dem kannst du auf alle Fälle das ein oder andere anfangen, auch was das Return Game angeht. Also ne, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man sagt, ja, den lass uns mal halten, das passt schon. Und bei DJ Chark wird es so ein bisschen darauf ankommen, welche Receiver bleiben, an welche glaubt man. Der Room wird ja sehr, also wenn man hört, wie Thielen sich über manches aufregt, zu Recht, könnte ich mir vorstellen, dass der sagen wird, ich würde gerne nochmal woanders hingehen oder ich höre auf. Das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Terrace Marshall wird gehen, davon ja, bin ich felsenfest überzeugt. Jonathan Mingo wird bleiben, weil
ja, Rookie wär blöd.
Gar keine Frage, den baust du noch irgendwie dann auf. Und dann hast du nicht mehr so viele Receiver und du wirst dir ja keinen komplett neuen Receiving Core dahinstellen. Das heißt.
Nee, das ist ja, also da noch kurz eingehakt, du wirst ja, dass diese Offense, sag mal, konkurrenzfähig ist, das ist ja auch nicht in einem Jahr machbar. Genau. Ne? Also du wirst die ja nicht komplett innerhalb von einem Jahr von links auf rechts drehen können. Das dauert ja auch mehrere Free Agencies und Drafts vielleicht, wo du irgendwie was aufbauen kannst.
Ja, und deswegen, also ich glaube, von DJ Chark hast du genug gesehen, um zu sagen, ja, das kann funktionieren, deswegen behalten wir den. Gleiches gilt für Smith Marset, wie gesagt, weil der einfach einiges gezeigt hat und auch fürs Return Game ja letztendlich wichtig sein kann. Laviska Shenault das wäre eher spannend, wie der nachher, weil der relativ wenig Tape hat, weil der viel verletzt war. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass der gehalten wird, weil der einfach ja nochmal ein anderer Spieler ist. Du hast ja, also mit Chark und Smith Marset hast du ja eher so wirklich schnelle Spieler und Chenault ist halt nochmal so eine andere Waffe, die dir da, weiß ich nicht, die mit ihrem, mit roher Gewalt da nochmal was reinbringt oder so. Aber das wäre so Prediction. Jetzt würde ich hoffen, also oder würde ich glauben, dass Smith Marset und DJ Chark auf jeden Fall bleiben werden. Hoffe auf Chenault. Ja, Mingo, wie gesagt, wird bleiben. Und der Rest wird dann neu zusammengebaut werden müssen.
Plus Rookie, plus vielleicht ein Free Agent Wide Receiver, der die Nummer 1 sein kann oder so, ne?
Genau. Mhm. Ja. Genau so. Und dann hast du es, wie gesagt, du siehst ja durch ein gut funktionierendes Running Game, beziehungsweise wenn du das öffnest, DJ Chark funktioniert in den letzten beiden Spielen, das müsste das jetzt sein, dann doch ganz gut. Er ist anspielbar, er zeigt, dass er genau weiß, wo der Ball, wie er den Ball zu fangen hat und seine Füße noch ins Feld zu bekommen. Das ist schon spektakulär und ich glaube, das kann funktionieren. Und den würde ich halt gerne nochmal mindestens ein Jahr länger sehen. Und glaube halt auch nicht, dass der jetzt so wahnsinnig teuer sein wird, auch wenn er Veteran ist.
Offensive Line hatten wir vorhin schon gesagt, ne? Nash Jensen hat gestartet auf Right Guard und dann hat eben dann der Veteran Gabe Jackson übernommen. Ja, darf man an der Stelle immer nicht unerwähnt lassen. Nash Jensen ist einfach ein undrafted Rookie und Gabe Jackson hat einfach Erfahrung und Interior O-Line und oder O-Line sowieso generell natürlich auch großer Umbaukandidat für die nächste Saison. Aber und was man, weil ich vorhin sagte auch, es gibt viele Spiele, die hier die Career Highs in diesem Spiel aufgelegt haben, das war natürlich Bryce Young, der mit 23 von 36 Pässen 312 Yards geworfen hat, 2 Touchdown-Pässe und ein Passer-Rating von 113, hat er natürlich in seiner sehr jungen NFL-Karriere noch nie geschafft, aber das sind jetzt wieder diese Dinge, wo man verstehen kann, warum ein Team so viel in die Hand nimmt, um so einen Prospekt so hoch zu draften.
Ja, in jedem Fall.
Chuba Hubbard natürlich auch hat einen 4-Yard-Touchdown erzielt, war dann sein 5. Rushing-Touchdown diese Saison. Ist jetzt kein Career-High in dieser Saison, hat er 2020 schon mal geschafft. Ja, Raheem Blackshear hat jetzt super wenig Einsatz gehabt bei den Running Backs, bis eben auf diese Two-Point-Conversion, ne? Und dahingegen Miles Sanders war, glaube ich, auch mal auf dem Platz, aber das war auch hier, ja, glaube ich, wieder die klassische Miles Sanders-Move, 2-3 Mal Ball antippen, einen Schritt nach vorne, Spiel vorbei. Ja. Also das ist, glaube ich, auch einfach ein großes Fragezeichen für die nächste Saison, weil den müssen sie irgendwie zu einer in eine produktive Weise einbinden können. Ansonsten ist er ein sehr, sehr teurer Spieler, der momentan nicht viel bringt auf dem Platz.
Ja. Wird sich zeigen, ne, wie die O-Line nachher zusammengebaut ist und wie kreativ man damit umgehen kann. Aber dass er sich von Chuba Hubbard so den Rang ablaufen lässt, damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Nee,
auf keinen Fall. DJ Chark, das war sein 4. Spiel, in dem er mehr als einen Touchdown geschafft hat. Das hat übrigens das letzte Mal bei den Panthers DJ Moore geschafft, 2021 in Woche 4. Das ist dann doch auch schon krass lange her, also in der NFL-Zeit. Smith Marset, blöder Name, muss man einfach wirklich muss man festhalten. Emir Smith Marset hat einen wunderschönen Touchdown in die Endzone gebracht. Das war sein erster Rushing-Touchdown überhaupt und sein 3. insgesamt. An den ersten, der musste wahrscheinlich bei den Chiefs gewesen sein, ne, wo er her ist. Und dann der 2., das war dann der Return, ne? Vor ein paar Wochen.
Genau. Ja, genau.
Und große, große positive Überraschung für mich ist, du hast auch notiert, Tommy Tremble, der Tight End. War für ihn auch Career High, 4 Catches für 59. Der ist cool, den mag ich aus dem,
absolut, was werden. Das ist ein Biest. Der zeigt da auch, ich finde seinen Gesichtsausdruck immer ziemlich geil, wenn er was geschafft hat und so. Der sieht immer sehr gefährlich aus. Ich mag den sehr als Tynant. Mhm.
Ja, auch ich müsste noch mal kurz die Pässe oder die Touchdowns, die er jetzt schon erzielt hat. Er ist jetzt auch, glaube ich, Draftklasse 21 oder 20? Nee, 21 muss der gewesen sein. Ja. Und auch im direkten Vergleich, ich habe eine Szene von Ian Thomas gesehen, wie er als extra Blocker praktisch zuerst fungieren soll auf der rechten Seite, um dann seine Route zu laufen. War weder in Blocking noch in Route Running irgendwie so das perfekte Play. Ich glaube, die Zeit mit dem ist vermutlich vorbei.
Das glaube ich auch, ja. Jetzt dann doch.
Mhm. Jetzt dann doch. Jamie Robinson mit 2 Holding Calls bei Kickoff Returns, hast du noch aufgeschrieben.
Weil du einfach, du hast gesehen, wie Chris Tabor sich an der Außenlinie, ich glaube, es waren auch direkt 2 Back-to-Back Kickoff Returns, wie der sich aufgeregt hat und wie der da rumgeschrien hat, das hat man ja sogar gehört über die Mikrofone. Solltest du dir nicht leisten, wenn dein Headcoach auch gleichzeitig der Special Teams Coordinator ist.
Ich meine, Robinson, ja, abgesehen davon, jetzt auch ja ein Draft-Pick, bei dem zumindest unsere Experten hier den ja relativ hoch hatten. Ich glaube zumindest, ne, das war von Jan, war das doch auch so ein sehr hoch angesehener Safety, und ich glaube von Adrian Franke auch, hat jetzt auch super wenig Einsatzzeit gehabt, glaube ich, also insgesamt über die Saison verteilt, und selbst das, was man da gesehen hat, hat ihn jetzt nicht so als super Goldstück irgendwie enttarnt, den man da im Kader hat.
Ja, bleibt abzuwarten, ne? Wie gesagt, Rookies muss man immer ein bisschen Zeit geben, sich an das Tempo zu gewöhnen letztendlich. Aber du hast recht, von Anfang an funktionieren tut Robinson jetzt nicht.
Dann, ich habe super viele Statistiken für Eddie Pinheiro. hat im ersten Quarter diesen 52-Yarder getroffen. Wenn es jetzt um Field Goals geht, die weiter als 50 Yards sind, dann ist Eddie Pinheiro bei 10 von 12. Also er trifft 83,3% aller Field Goals, die weiter sind als 50 Yards. Seit 2019, in denen NFL-Kicker mindestens 10 Field Goal-Versuche hatten über diese besagten 50 Yards plus, ist Eddie Pinheiro der allererste in der NFL, beziehungsweise sein Rating mit den 83,3% ist auf dem ersten Rang. Er hat diese Saison 5 Field Goals getroffen, über 50 Yards, und das macht ihn damit zum drittbesten Kicker in dieser Distanz bei den Panthers. Was generell seine Field Goal Attempts angeht, also ne, auch eben unter den 50 Yards, ist er bei 89%. Also sprich 89 von 100, ist momentan auf Platz 4 in der NFL mit Kickern, die mindestens 100 Field Goals versucht haben zu schießen. Finde ich doch sehr beeindruckend. Kann man natürlich auch natürlich sagen, ja, in Anbetracht dessen, dass die Panthers sehr, sehr wenig Touchdowns erzielt haben in den letzten Saisons, musste er natürlich sehr viel tun. Gut, und ja, der Missed Extra Point, der ist natürlich dann in so einem knappen Spiel besonders ärgerlich. Aber ja, das habe ich erstmal noch hier zur Offense. Mhm. Zur Defense, hast du da noch einige Anmerkungen?
Ja, ich habe so viel tatsächlich nicht. Das zeigt dann auch wieder, dass die Defense irgendwie jetzt nicht so spektakulär gespielt hat. Umari Bano ist direkt im ersten Spielzug mit einer Schienbeinverletzung raus. Mittlerweile dann auch findet er sich auf der Injured Reserved Liste wieder. Scheint also doch ein bisschen schlimmer gewesen zu sein. Diese Verletzung ist auch rausgefahren worden, glaube ich, ne?
Ja, es kam das Card sozusagen.
Ja, direkt am Anfang. Auch da dachte man wieder, ja, das geht ja wieder mal ganz toll los. Ein wenig ärgerlich. Ansonsten hat man tatsächlich von der D-Line selber nicht so wahnsinnig viel gesehen wie in den Spielen zuvor.
Genau, es gab einen Sack von Frankie Louvu an Jordan Love, der übrigens eine Career Season High aufgelegt hat, und allein in dem Spiel eine 1 Sack, 10 Tackles, 1 Tackle for Loss und 1 Forced Fumble. Der ging allerdings natürlich leider nicht an Carolina. Das zählt dann aber trotzdem als Forced Fumble. Ist auch interessant. Ja, bisher in der Saison 114 Tackle und in ist jetzt bei über 300 seiner Karriere. Großartiger Spieler. Ich hoffe irgendwie, dass man ihn dazu bewegen kann oder entsprechend bezahlen kann, dass er in dieser Defense bleibt. Weil gerade, das ist auch so ein bisschen das Bauchweh aus den letzten Jahren, alle Spieler, die die Panthers verpasst haben, zu verlängern oder wo man sich nicht einigen konnte, denn, ne, sage ich auch immer, es gehören immer zwei dazu, die hatten halt immer wirklich Impact nochmal in anderen Teams. Angefangen mit dem letzten Hassan Reddick, was der in Philadelphia machen kann, oder ne, lauter andere Spieler. James Bradbury war auch so ein Defensive-Spieler, den man in Carolina nicht bezahlen wollte und der dann, glaube ich, zuerst in New York und dann jetzt auch in Philly, oder? Ja, deswegen, ich hoffe sehr, dass man Frankie Louvu halten kann. Ist, glaube ich, auch bei den Fans mittlerweile ein sehr, sehr angesehener Spieler.
Total. Aber ne, so wie er sich jetzt seit zwei Saisons präsentiert, könnte er natürlich Angebote von Contendern bekommen.
Absolut.
Und das wäre jetzt vielleicht nochmal was, was ihn dann reizt. Insofern, boah, schwierig. Also, wenn er wirklich mit seiner Defense zusammenbleiben möchte, das wäre so der Pluspunkt letztendlich. Alles andere könnte dann eher auf einen Abschied hindeuten, an dem wir nichts mehr ändern können.
Ja, ist natürlich auch letztendlich, wie, ne, bleibt Ivero, bleibt das Scheme dasselbe? Ist der Outside-Linebacker dann danach noch so wichtig, wobei er ja auch auf der reinen Endposition, glaube ich, auch ganz gut spielen könnte. Aber ja, das steht alles super krass in den Sternen.
Ja,
ja, vielleicht noch abschließend, um auch nochmal die schlechte defensive Leistung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass insgesamt 162 Rushing Yards erlaubt für die Packers recht viel ist und insgesamt 369 Total Yards erlaubt. Das hat das letzte Mal in Woche 6 gegen Miami, da waren es 424 Yards, also schon auch nochmal ordentlich mehr. Aber ja, Miami zumindest auch zu der Zeit in der Saison natürlich auch ein anderes Kaliber jetzt als die Packers, aber unterstreicht einfach nochmal, dass es defensiv dann nicht so wahnsinnig gut war oder es zumindest besser hätte sein können. Jo, und das war es jetzt erstmal soweit auf unserer Unterlage hier. Wie gesagt, Preview haben wir jetzt heute keine, die liefern wir in irgendeiner Form noch nach, unter Umständen einfach schriftlich, also checkt unseren Newsletter ab. Kai, willst du noch über irgendwas sprechen? Hast du noch was auf dem Herzen, über dem Tellerrand oder willst du über Fantasy-Football reden? Oder?
Können wir sehr gerne, aber auch nicht ausufernd. Ich kämpfe in der Hörerliga um den letzten Platz, glaube ich, tatsächlich, weil du mich da geschlagen hast jetzt in der letzten Woche.
Ja, aber wir beide sehr, sehr schlecht dieses Jahr.
Ja, unglaublich schlecht, nachdem wir das ja die letzten Jahre gewonnen haben. Erst ich, dann du. Jetzt lassen wir mal wieder einen Hörer ran.
Das ist schön.
Das finde ich auch. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was das angeht. Und in meinen beiden anderen Ligen, in der wir gemeinsam zum Beispiel spielen und in meiner ältesten Liga, stehe ich jeweils im Finale.
Ach ja. Nicht schlecht.
Und man muss dazu sagen, beide Ligen habe ich letztes Jahr auch gewonnen.
Ja, der Kai, der kann es einfach. Bei mir sieht es sehr, sehr schlecht aus. Wobei ich ja, glaube ich, das war bei uns in der Hörerliga, glaube ich, auch, wo ich es wirklich auch so um minimal wenig Punkte nicht in die Playoffs geschafft habe, weil das alles so NFC South-like war, mit alle mit dem gleichen Rekord, und aber leider ich weniger Punkte hatte mit meiner Offense. Naja.
Ja, es war in meiner Stammliga tatsächlich genau das Gleiche auch, also die ich schon länger spiele. Da war es auch so, dass ich am letzten Spieltag gewonnen habe, während alle vor mir verloren haben und ich dadurch 3 Plätze nach oben gerutscht bin auf den letzten Playoff-Rang, was sehr viele sehr aufgeregt hat. musste da dann mich in der letzten Woche, im Grunde genommen, das Finale jetzt ist ich Sechster gegen den ersten Seed und es ist verdammt ausgeglichen, wenn man die Prediction sich anschaut. Ich bin sehr gespannt. Ich wäre dieses Jahr noch nicht dran. Ich traue mich das nicht zu schreiben in die Gruppe, die es dazu gibt, weil ich bin ja nur alle 2 Jahre dran und habe die Liga ja schon von 7 Jahren 4-mal gewonnen.
Du musst doch ein ganzes Schmuckkästchen voll mit Championship-Ringen haben und so.
Ich habe sie 3-mal gewonnen von 7 Jahren. Das ist jetzt das 8. Jahr und wir haben im ersten Jahr noch keinen Ring gehabt. Das heißt, ich habe erst 2. Aber es ist immer sehr schön, wenn alle sehen, dass ich in die Playoffs komme, dann schreiben sie alle im Grunde genommen, okay, dann bin ich ab jetzt für den und den. Ich denke so, okay, ja, danke, Leute. Es ist halt niemand dafür, dass ich gewinne. Ich kann es auch nachvollziehen, das ist okay. Und ich halte mich dann immer gerne zurück. Bin ja keiner, der dann da anfängt, irgendwie laut zu sprechen, weil ich immer denke, das ist auch schon irgendwie ein bisschen peinlich, dass ich das dann doch jedes Mal wieder relativ weit schaffe.
Ich habe jetzt gerade nebenher, weil ich meine, jetzt sind es noch 2 Wochen, ne, und dann stehen die Playoffs vor der Tür. Wir haben uns ja mit vielen unseren Predictions, glaube ich, schon ein sehr eigenes großes Grab gegraben. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wie unsere Super Bowl-Paarungen aussehen. Die sind theoretisch noch machbar, wobei ich deine mittlerweile für etwas unwahrscheinlich halte.
Sag nochmal, ich habe es nicht im.
Also ich habe Ravens gegen Eagles und du hast Chiefs gegen 49ers.
Ja, weiß ich nicht. Deine ist natürlich, deine wäre keine Bold Prediction, wenn du sie jetzt abgeben würdest.
Ja, das stimmt.
Meine dann schon eher, aber auch nicht unmöglich.
Wäre das auch immer noch deine Lieblingspaarung, jetzt gerade so Chiefs 49ers?
Nö. Ich glaube, deine wäre da schon ziemlich nah dran. Ravens würde ich schon ganz gerne sehen. Vielleicht Ravens gegen 49ers? Obwohl
49ers. Ja, 49ers hätte ich irgendwie auch Bock. Triggerwarnung ab hier, Sternchen, schaltet sonst aus. Ich kann diese MVP-Diskussion nicht ertragen. Und ob er jetzt der krasseste oder Elite-Quarterback ist oder nicht, ist mir sehr tiefst zuwider. Aber ist, glaube ich, ja auch bekannt. Ist ja auch manchmal so, ne, ich bin einfach nicht so der 49ers-Sympathisant, noch nie gewesen. Ist einfach nicht mein Team, kann ich auch gar nicht so genau irgendwie sagen. Ravens, Eagles dagegen auch sehr viel mehr und die hätte ich tatsächlich, also ich glaube auch diese beiden Quarterbacks zusammen wären natürlich auch super spannend in so einem Spiel. Vielleicht auch nicht, weißt du, 2 Teams mit nicht so einer ultra krassen Defensive Line, was dann im Unterschied dann auch vielleicht einfach weniger, keine Ahnung, oder halt nicht so punktereich ist oder so weniger spannend oder weniger so, ja, vielleicht so ein bisschen statischer, weil irgendwie mal wieder so einen super krassen Highscoring Super Bowl mit richtig viel Punkten und Spannung fände ich irgendwie cool. Wobei ich vom letzten eh nichts mehr mitgekriegt habe, da war ich ja viel zu aufgeregt.
Ach, es wird schon. Ich freue mich auf den Super Bowl in jedem Fall, egal was für ein Super Bowl das nachher letztendlich
ist. Ja, das sowieso.
Ich glaube, da erstmal die Playoffs, da bin ich sehr gespannt, wie die Teams da alle so durchkommen. Vielleicht schaffen sie auch die Lions sehr weit.
Das wäre da absolut, also Lions ist ja wirklich das aller coolste. Da kann ich wirklich jedem Fan nur beglückwünschen. Es gibt, glaube ich, kein Team, das es so derartig verdient hat wie die Lions. Und auch ein sehr, sehr tiefer Playoff-Run würde ich ihnen mehr als wünschen.
Voll. Vielleicht holen sie sich noch die Nummer 1 Seed, aber wer weiß. Darüber reden wir dann vielleicht auch nochmal.
Genau, wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche jetzt nochmal hören, nach dem Jaguars-Spiel. Danach müssen wir nochmal ein bisschen gucken, wie wir es machen, aber wir sind auf jeden Fall am Start. Wie gesagt, checkt unseren Newsletter ab für vielleicht nochmal letzte Infos zu dem Jaguars-Spiel. Und ansonsten würden wir euch nur noch einen schönen Jahresausklang wünschen. einen guten Rutsch ins neue Jahr. Solltet ihr gute oder schlechte oder überhaupt Vorsätze haben, alles Gute da dafür. Und dann hören wir uns nächste Woche, oder?
Ja, würde ich sagen.
Dann, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, denkt dran.
We keep pounding and you keep listening.
Macht es gut. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.